Welche Folge ist das denn jetzt überhaupt? Das ist die 22 schon? Ja, 22.
22.
Krass, oder?
Ja, schon.
Also, dann. Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 22 der Selbsthilfegruppe Politik. Heute mit einer Sonderausgabe, weiß ich gar nicht. Weil wir dachten uns, Ostern ist ja weggefallen. Das dachten wir uns eigentlich letzte Woche schon, haben deshalb quasi vorverlegt auf Donnerstag. Jetzt haben wir uns das Gleiche nochmal gedacht und nachverlegt auf Donnerstag. Also ihr hört quasi eine Bonus-Selbsthilfegruppe Politik, denn nach allem, was ich weiß, haben wir durchaus Sonntag noch eine weitere vor, dann aber eventuell auch mit anderen Leuten. Heute sind erstmal bei uns, also bei mir, also mit uns, Marin, Lukas und Daniel. Gerade war noch Marlon kurz da, aber der ist dann wieder verschwunden. Und eigentlich hatten wir noch einen anderen Gast vor heute eingeplant. Vielleicht kommt der auch noch dazu. Wir sind so ein bisschen hier im Überraschungsmodus heute. Aber das passt ja, glaube ich, ganz gut zur allgemeinen Stimmung im Land, würde ich sagen, weil ich habe schon so das Gefühl, auch so insgesamt mit Blick auf Corona, und aber auch so mit Blick auf Kanzlerkandidaturen und so weiter, haben wir gerade so eine gewisse, es könnte jederzeit alles passieren und alle warten so ein bisschen ab und harren der Dinge, die da kommen. Das ist so ein bisschen die vorherrschende Stimmung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das leider auch die vorherrschende Stimmung bei denen ist, die eigentlich, auf die eigentlich gewartet wird. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass auch MinisterpräsidentInnen und Regierungsmitglieder dann irgendwie gerade so in so einem mal gucken, was jetzt so passiert, Momentum sind, obwohl sie eigentlich diejenigen sind, von denen gerade was erwartet wird. Es gab ja ein bisschen Sturm im Twitter-Wasserglas oder im, größer gefasst, im Internet-Wasserglas, weil es ja ein neues, vermeintlich neues Zerstörungsvideo von Rezo gab. Hallo Marlon.
Hallo.
Ich habe gerade schon gesagt, du bist hier heute dabei, mal nicht dabei, wir wissen es nicht. Du bist der erste Überraschungsgast, der zweite kommt vielleicht noch, mal schauen. Und das war aber gar nicht so dieses, was er beim Thema Klima und welche zwei Themen hatte er da gehabt bisher? Die Medien und die CDU und Klima und so. Ne? Also das waren ja so vorrecherchierte, aufgezeichnete, irgendwie quasi gescriptete Videos, wo er halt einfach eine Recherche im Prinzip irgendwie auf eine Art und Weise da oder so eine Art Recherche mit einem Meinungsbild verknüpft hat. Das heute oder gestern, das gestern oder vorgestern, war eher so ein mal so Luft rauslassen, Dampf rauslassen. Ich fand es sehr relatable, wie man so schön sagt. Und ihr habt mich ja hier auch schon Dampf rauslassen erlebt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der Punkt in dem Video war auch so ein bisschen, das Schlimmste, was du in der Krise machen kannst, ist halt nichts tun. Irgendwie ist so ein verbreiteter Eindruck von, es wird gerade nichts getan. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt oder wie ihr das darstellen würdet. Was ist da so eurer, jetzt über die Ostertage, hattet ihr auch das Gefühl, es wird abgewartet oder hattet ihr das Gefühl, es wird doch irgendwie alles gut? Jetzt, was haltet ihr von dem Brückenlockdown? Was sind so eure Gedanken in den letzten Tagen gewesen? Ich würde mal so eine Rundfrage stellen am Anfang kurz. Ist mir eigentlich auch egal, wer anfängt. In der Schule, wenn man das sagt, fängt niemand an.
Ja, also hier kam das Ganze nicht wirklich an, weil also in Baden-Württemberg ist natürlich gerade die Regierungsbildung das Thema Nummer eins und hier in Tübingen spezifisch ist das ja eh anders, weil wir das Modellprojekt haben. Ich lebe hier im Traumland der FDP, könnte man vielleicht sagen, wo alles mehr oder weniger offen hat. Aber also von anderen Ecken des Landes hört man auch so, merkt man schon, dass es intensiver wird. Also ich weiß jetzt, die gestern kam in der Badischen Zeitung, dass planbare Operationen in den Krankenhäusern aufgeschoben werden, damit die Betten frei bleiben. Und das stimmt einen halt schon irgendwo mulmig. Und da ist die Frage auch, denke ich, so, okay, die Regierung, da wird es eine Kontinuität geben hier, weil Grün-Schwarz geht raus, Grün-Schwarz kommt rein und das ist auch Kretschmann und das ist auch Strobel. Aber also, was ich mich persönlich frage, ist halt, inwiefern sind wir in einer lame duck Landesregierung, die da tatsächlich was macht, und wie sich auch dann das Corona-Thema dann in der im neuen Koalitionsvertrag ausspielen wird. Das wird auch alles noch sehr interessant.
Ja, ich würde sagen, das ist hier in etwa genauso, also sowohl in Aachen als auch in Rheinland-Pfalz. Das Einzige, was jetzt noch dazu kam, ist, dass jetzt in meinem Heimatkreis eine Ausgangssperre verhängt wurde, ab 21 Uhr bis 5 Uhr.
In welchem Bund,
Und
also in Rheinland-Pfalz
in
oder wo?
Rheinland-Pfalz dann, ja, also meine ursprüngliche Heimat.
So Hunsrück oder wo ist das dann?
Nee, das ist
Eifel, Entschuldigung, nicht
ja,
Hunsrück.
das ist Osteifel, also es ist schon eigentlich
Ja.
fast nicht mehr Eifel.
Okay, ja.
Auf jeden Fall, das ist die einzige Neuerung irgendwie, die gefühlt auch nichts bringt, wie zu erwarten, meiner Meinung nach.
Verändert sie denn was? Also hast du irgendwie so gehört, dass jetzt alle so, oh nee, dann treffen wir uns nicht mehr, weil ich darf ja nicht mehr oder ich kann ja nicht mehr zurück abends, oder ist das so
Ja,
eher so eine
ich kann
Luftnummer,
zum
die gar nicht eingehalten
Beispiel.
wird?
Also sie wird schon eingehalten. Ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass die Polizei tatsächlich kontrolliert an den typischen Ecken und den typischen Straßen, wo Leute dann halt auch rumfahren und rumgehen, wenn was ist. Also mich persönlich schneidet es schon ein bisschen ein, besonders weil ich halt sozusagen meine einzige Kontaktperson momentan, die ich meistens dann abends besuche, weil ich halt abends nur Zeit habe und sie abends nur Zeit hat. Halt nicht sehen kann, weil das halt blöd ist. Ich komme halt nicht mehr nach Hause oder sie kommt nicht mehr nach Hause. Und ja, das ist halt auf dem Land dann nochmal schlimmer, weil wir müssen dann mit dem Auto fahren. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, zu Fuß nur um die Ecke gehen müsste, wäre das vielleicht auch eine andere Sache. Aber ja, ich glaube schon, dass es sehr viele Leute tatsächlich dann sagen, okay, wir treffen uns erstmal nicht. Aber ich denke, dass die große Masse wahrscheinlich einfach, wenn sie sich treffen wollen, wirklich den Termin sozusagen, wenn möglich, nach vorne schieben, dass halt um 21 Uhr alle wieder zu Hause sind.
Also nur früher, nicht weniger.
Ich denke mal, ein bisschen weniger wird es sein, aber es wird jetzt nicht den großen Ausschlag gemacht haben, ja. Das glaube ich nicht.
Okay. Also auch noch nicht der Befreiungsschlag, wo man sagen würde, jetzt hat man das Gefühl, es wird was getan und irgendwie kommen wir aus dieser ganzen Nummer wieder raus.
Nicht wirklich.
Wie ist das denn Marlon, du als Niedersachse? Hast dich doch heute Morgen bestimmt gefreut, dass dein Ministerpräsident, der Genosse Stefan Weil, gesagt hat, Niedersachsen hat sinkende Fallzahlen jetzt in den letzten Tagen gehabt und keine ausgelasteten Intensivstationen, also keine Notbremse mehr.
Also Stefan Weil hat ja heute in Twitter sehr stark getrendet. Das ist mir auch aufgefallen, wegen seiner Äußerung im Morgenmagazin. Er stellt ja durchaus berechtigte Fragen. Und wenn man jetzt einen Lockdown machen würde, wie lange soll der dauern? Was soll alles betroffen sein von diesem Lockdown? Diese Aussage zu treffen, wie nachhaltig jetzt die Inzidenz ist, das finde ich schon ein bisschen gefährlich, diese Aussage zu treffen. Und natürlich auch diese Alternativlosigkeit, also zu sagen, solange es keine konkrete Ausgestaltung für den Lockdown gibt, ja, er könnte ja selber vorschlagen, was man machen soll. Könnte auch einfach sagen, ja, wir machen jetzt 2 Wochen richtig dicht, einen richtigen Shutdown, aber sowas kommt dann wiederum auch nicht und das
Ja, genau,
behindert dann und hilft nicht dabei, voranzugehen und Maßnahmen zu ergreifen. Auch dieses Ausschließen, dass man keinen Sputnik von den Russen bestellen will, jetzt schon. Das wird über kurz oder lang kommen, dass wir uns noch eine zweite Impfstoffquelle abseits der EU zulegen müssen bei unserer jetzigen Impfstrategie, beziehungsweise Umsetzung unserer Impfstrategie, beziehungsweise unserem Zugriff auf Impfstoff. Es ist nachgewiesen, dass der russische Impfstoff nicht schlechter ist als die uns jetzt zur Verfügung stehenden Impfstoffe. Und bei der Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung sollten wir auch einfach mal über ideologische Grenzen hinweg sehen und den Russen diesen Propagandaerfolg in Anführungsstrichen gönnen.
Ich fand die Argumentation schon, also, ne, wie du schon sagtest, überall wird darauf hingewiesen, dass das jetzt mit den Zahlen zu Ostern nicht repräsentativ ist und dann halt diese Aussage nach dem Motto, die Zahlen würden ja sinken. Gut, dann geht's jetzt weiter und wir haben kurz eine kleine technische Unterbrechung gemacht, eine quasi nicht spürbare, und haben unseren Gast heute, ob er dann auch nochmal kommen möchte, das ist dann ihm überlassen, aber bisher haben wir ja niemanden abgeschreckt. Auch Lukas ist heute nochmal da, also toi, toi, toi. Achim, man kennt dich bestimmt schon von Twitter, aber du kannst dich ja auch nochmal vorstellen und alles, was man über dich wissen muss, einmal so kurz runterrattern und dann steigen wir. Machen wir weiter.
Man kennt mich von Twitter. Auf Twitter bin ich unter @achoyo. Ja, ich bin bei den Grünen in Baden-Württemberg seit über 10 Jahren aktiv. Halt eher im linken Flügel zuzurechnen. Und ja, genau, nachdem das Ergebnis der Sondierung bekannt geworden ist, habe ich ja mit einem sehr frustrierten Tweet auch reagiert oder mit mehreren sehr frustrierten Tweets. Habe ja auch am Tag, als es bekannt geworden ist, meinen Rücktritt als Beisitzer des Landesschiedsgerichts Baden-Württemberg eingereicht. Es ging halt hauptsächlich darum, ja, ich war halt ziemlich enttäuscht, dass sozusagen die progressiven Sachen nicht gelingen. Jetzt, nachdem das Sondierungspapier sozusagen veröffentlicht ist, ist es ein bisschen weniger enttäuscht, weil da doch sehr viele grüne Inhalte drinstehen, aber eben wie die Entscheidung zustande gekommen ist, das ist halt dann trotzdem noch ein Punkt, das.
Da hast du gedacht, als enttäuschter Grüner an der Basis kann man sich ja gleich mal schön in dem Podcast mit Stand jetzt, jetzt muss ich kurz richtig zählen, 3 Sozialdemokraten, einem FDPler und einem Parteifreund, heißt das ja bei euch und nicht Genossin. Kann man sich gut drüber austauschen, wenn man enttäuscht ist. Das finde ich relatable, das finde ich gut. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Anfrage, danke, dass ich hier sein darf.
Und ja. Wir hatten eine kurze Corona-Kubber-Runde gemacht. Möchtest du uns erzählen? Marin hatte gerade schon so den Einblick gegeben. Das Thema Corona ist in Marin, korrigiere mich, wenn ich es falsch zusammenfasse, aber das Thema Corona ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten in Baden-Württemberg aufgrund der Entscheidungen mit der Bildung der neuen Landesregierung, die ja erstaunlicherweise die alte Landesregierung ist. Darüber reden wir gleich noch. Aber trotzdem ist das ja so ein bisschen das bundesweit doch irgendwie überwiegende Thema gerade.
Es war ja schon zum Thema Corona, es war ja schon vor der Landtagswahl ein Streitthema innerhalb der baden-württembergischen Landesregierung. Die Kultusministerin und Spitzenkandidatin von der CDU, Susanne Eisenmann, wollte die Schulen ja auf Teufel komm raus, unabhängig von allen Inzidenzen, offen lassen. Und das war ja auch der einzige mir bekannte Fall, dass in der jüngeren Vergangenheit, dass mal wirklich ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin oder eine Regierungschefin von der Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hat und tatsächlich mal per Weisung die Kultusministerin angewiesen hat, auf Distanzunterricht zu bleiben. Das war ja im Januar, auch Februar. Jetzt nach der Landtagswahl hört man ja von Frau Eisenmann eher weniger. Aber es war auch, wie ich das jetzt im Hintergrund mitbekommen habe, eben auch ein Punkt, dass Kretschmann eben auch bei den Sondierungen wirklich jemand haben wollte, der, der da eher vorsichtig ist und diesen Eindruck bei der FDP eben nicht hatte, weil die FDP eben viel auf Lockerungen gedrängt hat. Insgesamt bin ich da der Meinung, es sollte jetzt aber tatsächlich ein Bundesgesetz geben, damit die MinisterpräsidentInnen da jetzt nicht alle einzeln aus der Reihe tanzen, sondern dass, dass wir da jetzt wirklich mal die dritte Welle irgendwie zumindest, wir müssen jetzt wieder ganz von vorne anfangen, flatten the curve und dann die Werte runterdrücken und dann schauen, dass die Werte unten bleiben und dass wir das dann mit den Impfungen sozusagen ergänzen. Das ist jetzt meine Meinung zum Thema Corona.
Daniel, gib uns die österreichische Perspektive. Gib uns die Kurzimpfung.
Ja, also was mich ja mal interessieren würde, ist, wie ihr diesen Vorschlag, den Röttgen, glaube ich, gemacht hat, seht mit dem mit den vermehrten Kompetenzen auf Bundesebene. Weil wenn ich mir die Corona-Politik in Deutschland ansehe, dann sehe ich da in erster Linie einen großen Flickenteppich, den wir so in Österreich nicht haben. Klar, ein kleineres Land, aber trotzdem ist das alles irgendwie sehr, sehr unterschiedlich geregelt dann in den einzelnen Bundesländern beispielsweise. Ich meine, wir haben zum Beispiel in Österreich schon Regionalisierungen. Beispielsweise gibt es jetzt einen harten Lockdown auch mit dieser 24-stündigen Ausgangssperre in den östlichen Bundesländern. Zur Wirkung der Ausgangssperre könnte man sicherlich auch viel sagen. Also meiner Meinung nach kann die Ausgangssperre auf kurze Sicht sicher einen Erfolg bringen, aber nicht so, wie sie jetzt beispielsweise in Österreich nachts seit glaube ich, wenn ich mich nicht irre, seit November durchgehend eingesetzt wird. Aber im tatsächlichen Bewusstsein, glaube ich, von nur sehr wenigen Leuten noch vorhanden ist. Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
Also ich glaube, ganz zu Anfang kann ich schon mal vorweggeben, dieses gewisse Unverständnis über die, wie das eigentlich sein kann, dass wir hier 16 verschiedene Corona-Strategien haben. Dieses Unverständnis hast du nicht nur als Beobachter von außen. Das kann ich dir garantieren. Also dieses Unverständnis ist, glaube ich, inzwischen einhellig deutschlandweit. Und witzigerweise werden ja auch die MinisterpräsidentInnen, die selber Ursache der Uneinheitlichkeit sind, selbst die werden nicht müde zu betonen, dass es einheitlicher sein muss, damit die Leute das besser verstehen, damit man da auch irgendwie quasi mehr Wirksamkeit, mehr Grip drauf kriegt auf diese ganzen Maßnahmen. Aber sie sind selbst Ursache von Uneinheitlichkeit. Und da finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz interessant den Punkt, Marlon hatte das vorhin angesprochen mit Sputnik, dem Impfstoff aus Russland, den ja jetzt Markus Söder für Bayern besorgen möchte. Ja, es ist natürlich richtig, dass man jetzt irgendwie nicht aus ideologischen Gründen sich jetzt gegen diesen Impfstoff sperren darf. Aber auch das ist wieder so ein Punkt der Uneinheitlichkeit. Und man kann jetzt natürlich argumentieren, ja, es ist quasi uneinheitlich, aber uneinheitlich in die gute Richtung, weil es ist ja der Impfstoff und es entlastet uns ja. Aber es trägt ja hinterher auch nicht dazu bei, dass wir alle miteinander besser aus dieser Pandemie kommen. Es gibt ja ein Zulassungsverfahren für Sputnik 5, das bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA liegt. Jetzt muss man die Frage stellen, warum geht es da nicht schneller voran? Also was ist da sozusagen das Problem, dass das dort so lange dauert? Die wissenschaftliche Ebene hatte, zumindest soweit ich das mitverfolgt habe, immer betont, dass es da nicht mangelt. Also dass es an dem Austausch zwischen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht mangelt. Dass es nicht so ist, was ja ein verbreitetes Narrativ ist, dass es irgendwie, dass die Russen keine Studien vorlegen würden oder so. Sondern es ist alles, was angefragt wird, ist auch irgendwie oder wird besorgt. Nicht alles läuft sozusagen in Russland ja nach den gleichen Richtlinien und Strukturen ab wie in Europa. Aber ne, man hat dieses Zulassungsverfahren und auf der wissenschaftlichen Ebene läuft das eigentlich. Also muss es ja irgendwelche, ich sag jetzt mal, administrativ-politisch motivierten Gründe geben, dass das nicht schneller voranschreitet. Und da würde ich darauf pochen, statt jetzt, wie das Österreich getan hat, wie das Ungarn getan, Ungarn war ja das erste Land, Österreich kam dann irgendwie auch relativ schnell hinterher. Innerhalb von Deutschland ist es jetzt Bayern das erste Land. Jetzt irgendwie Sputnik 5 auf eigene Faust zu besorgen, ist meiner Meinung nach auch irgendwie nicht wirklich die Art, die wir jetzt brauchen. Weil das führt ja am Ende auch nicht dazu, wie ich gerade schon gesagt habe, dass wir da schneller durchkommen durch die ganze Geschichte.
Also es laufen ja noch andere Zulassungsverfahren von Impfstoffen, CureVac zum Beispiel, die Tübinger Firma, und ich glaube, da hapert es auch, dass eben die Europäische Arzneimittelbehörde auch verlangt, dass die Wirksamkeit bei den Varianten nachgewiesen werden soll, also auch bei der südafrikanischen Variante, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Was ja sinnvoll ist.
Genau. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das das Gleiche ist, woran es dann auch bei Sputnik hapert. Und ja, wenn es eine Notfallzulassung, eine nationale gibt, dann wäre ja sowieso in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut wahrscheinlich zuständig. Und also wenn es eine nationale Notfallzulassung geben sollte, und also bei der Zulassung hat Bayern ja keinen Einfluss. Bayern hat jetzt nur wahrscheinlich einen Vorvertrag unterschrieben, wenn die Zulassung da ist, dass dann Bayern geliefert wird. Und also.
Ja, aber das ist doch eigentlich die Definition von.
Ja, davon halt.
Und Solidarität, oder? Also das ist ja, das disqualifiziert ihn auch so ein bisschen. Da habe ich in den letzten Tagen ganz, ganz interessante Kommentare gehört und gelesen, die alle so ein bisschen in die Richtung gingen. Was ist eigentlich, oder was wir hier gerade erleben, ist eigentlich, dass Armin Laschet desaströs abschmiert in der Frage, ob er für die Kanzlerkandidatur der Union geeignet ist. Dass er wirklich grauenvolle persönliche Werte hat und gegenüber Söder wirklich die absolute zweite Wahl ist. Und Söder jetzt aber in dieser Phase, in der er irgendwie so beflügelt wird oder in der die Umfragewerte für ihn sprechen, das überreizt, in der er das absolut überreizt, indem er zu sehr sozusagen auch gegen Laschet schießt und zu sehr irgendwie sich auch in seinem eigenen Lichte genießt und dann auch wieder so Nummern macht wie mit Sputnik, was natürlich außerhalb von Bayern auch wieder so als dieser klassische Bavaria First Regionalpatriotismus wahrgenommen wird, den Rest Deutschland so abschreckend findet. Also irgendwie kriegt Söder das jetzt nicht hin, einfach nur die Pleite von Armin Laschet abzuwarten und sich die Kanzlerkandidatur, die auch ich, muss das ja zugeben, auch ich ihm ja schon sicher zugerechnet hatte, einfach abzusnacken, weil er macht da schon wieder politische Moves, die irgendwie wieder in die andere Richtung laufen. Oder nehme nur ich das so wahr? Also ich habe so das Gefühl, der Nächste verspielt da seine Karten, beziehungsweise verspielt die Karten so, dass es am Ende doch wieder so eine Wahl sein könnte zwischen zwei, die beide gleich schlecht abgeliefert hatten.
Also von CSU kennt man es ja, dass die Bavaria First vor allem im Bereich Infrastrukturprojekte, deshalb sichert sich die CSU ja auch immer das Verkehrsministerium, dass eben möglichst viele Straßen und auch Eisenbahnprojekte nach Bayern kommen. Das hat halt jetzt Scheuer kolossal verbockt. Aber auch sonst ist es eben ein Markenzeichen von der CSU, dieses Bewerberfürs, was du ja gerade angesprochen hast. Und ich habe auch das Gefühl, Söder überreizt, beziehungsweise es kann darauf hinauslaufen, dass das alte Sprichwort gilt: Wenn zwei sich streiten, freut sich der oder die Dritte. Und
das wäre dann Annalena Baerbock. Um ganz, ganz rabiat ins nächste Thema überzuleiten.
Oder Olaf Scholz, wenn's gut läuft für die SPD, dann wird es sogar Olaf Scholz, aber.
Okay, pass auf, dann frage ich jetzt, Lukas. Zum einen, weil er angekündigt hat, dass er um 19 Uhr gehen muss. Zum anderen, weil er hier als einziger weder ein rotes noch ein grünes Parteibuch hat. Das ist ja nett. Wer profitiert von den Pleiten der CDU?
Das ist eine gute Frage.
Also außer natürlich der FDP, weil die natürlich gerade auch alles richtig macht. Ironie. Ich habe das mit Ironie gesagt, nur für die Historie. Ich habe das mit Ironie gesagt.
Entschuldigung. Also ich sehe momentan, dass die Grünen tatsächlich am meisten davon profitieren. Mein eigenes Bauchgefühl sagt mir aber, dass besonders die SPD auf Dauer da profitieren kann und besonders Olaf Scholz, einfach nur, weil er immerhin noch mit der Trumpfkarte kommen kann und sagt, ich habe im Gegensatz zu den Kanzlerkandidaten der Grünen Regierungserfahrung. Und ich bin jetzt nicht der Riesen-Scholz-Fan, beim besten Willen nicht, aber es gibt deutlich schlimmere Politiker momentan oder inkompetentere, wenn man es so nennen möchte. Deshalb glaube ich schon, dass die da am besten profitieren könnten, ob die SPD das jetzt oder Olaf Scholz an sich das jetzt irgendwie umsetzen kann, ist nochmal dahingestellt. Ich hoffe es tatsächlich, weil ich persönlich gerne hätte, dass die SPD dann doch noch von den Grünen landet. Aber ja, momentan profitieren tatsächlich die Grünen am meisten davon. Besonders, weil durch die Koalition in Baden-Württemberg ich das Gefühl habe, dass viele CDUler, je nachdem sogar ins grüne Lager wechseln, auch wenn das seltsam sich anhört, aber ich glaube, viele klassische CDU-Wähler haben sich gedacht, okay, gut, dieses Märchen von Rot-Rot-Grün oder was weiß ich, oder der Ampel, bla bla bla, vielleicht ist das gar nicht so eine große Gefahr für uns, sondern die Grünen wollen ja im Endeffekt eh nur mit der CDU regieren oder mit der Union. Ob das jetzt so richtig ist, kann man mal dahinstellen, aber ich glaube tatsächlich, dass es
da einige... Da können wir ja gleich zwei fragen, ob das so richtig ist.
Einige gibt, die wirklich dann als CDU-Wähler sagen, okay, vielleicht sollten wir jetzt einfach mal eher zu den Grünen tendieren, um sozusagen unserer eigenen Partei eine Schelle zu geben.
Ist das eine Schelle, die wirkt? Frage ich jetzt einfach mal so völlig aus dem Nichts, Marlon. Ist das eine Schelle, die bei der Union ankommen kann? Wenn die Wählerinnen und Wähler der CDU jetzt sagen, die Grünen sind die neuen Schwarzen, also die neuen, ne, politisch Schwarzen, es sind die neuen Konservativen. Oder ist das nicht eher so, dass wenn man diese, ich sag jetzt mal, gesellschaftliche Mitte aufgibt bei der CDU oder wenn die zu den Grünen wechselt aus freien Stücken, dass man dann nicht eher eine CDU hat, die noch mehr tendiert, nach rechts abzudriften?
Also das mag vielleicht für Baden-Württemberg zutreffen, weil die dortigen Grünen, beziehungsweise zumindest Herr Kretschmann, ja doch eine sehr schwarze Politik verfolgt hat bisher. Wobei man jetzt sagen muss, im Nachgang, wenn man sich den neuen Koalitionsvertrag ansieht, das geht ja schon so ein bisschen in Richtung Erniedrigung der CDU, aber die macht das halt mit Regieren um jeden Preis, Opportunismus pur. Es ist offensichtlich aber so, dass die Grünen zurzeit das bessere Angebot machen für die Wähler, die bisher CDU gewählt haben, aber jetzt dermaßen abgeschreckt sind vom Verhalten der CDU beziehungsweise einiger Mitglieder der CDU, dass die Grünen erstmal als nächsten möglichen Wahlkandidaten für sich entdeckt haben. Wie lange das aufrecht zu erhalten ist, wird sich zeigen, wird auch viel davon abhängen, wer jetzt Kanzlerkandidatin wird bei den Grünen und wie sich das Ganze dann weiter öffentlich verhält. Ich sehe aber auch eine gute Chance, dass die SPD profitieren wird, ja, weil zum einen wir sind mit in der Regierung, wer regiert, hat es jetzt in der Pandemie leichter, auf gute Quoten zu kommen. Zum anderen, dass die Ressorts, die jetzt unter der SPD geführt werden in der aktuellen Bundesregierung, auch liefern im Vergleich zu den CDU-geführten Ressorts, insbesondere Gesundheits- und Logistikministerium oder Verkehrsministerium.
Unser Parteivorsitzender Norbert Walter-Borjans hat das auf den Punkt gebracht bei Markus Lanz und aber auch davor, glaube ich, schon, meinte er, die SPD-Minister machen eindeutig und ganz klar auch an den Parteigrenzen sozusagen abgrenzbar die bessere Politik innerhalb der Bundesregierung. Fand ich eine irgendwie richtige, also meiner Meinung nach richtige, aber auch eine steile Aussage, wenn man darauf, also ich finde immer der Spagat, den die SPD doch teilweise hinlegt zwischen Kritik an einer Regierung, in der sie Mitglied ist, und dann gleichzeitig aber wieder Lob für das, was sie selbst in dieser Regierung schafft. Also dieser Spagat, das ist teilweise schon ganz schön, ja, akrobatisch, um das mal so zu sagen.
Ja gut, das kann Novabo aber, das hat er ja schon oft genug bewiesen. Auf der anderen Seite, das muss jetzt aber auch durchgehalten werden bis zum September. Also wir dürfen da jetzt auch nicht irgendwie in ein Fettnäpfchen treten oder selber Mist bauen. Das hängt alles davon ab. Und wenn sich unsere SPD jetzt auch irgendwie anfangen sollte zu besudeln aus irgendwelchen Gründen und ja, wir kommen da jetzt in eine gewisse wahlkampftaktische Misere. Wir hatten ja das Thema Stefan Weil heute schon. Da müssen wir halt schauen, dass wenn wir da jetzt nicht sauber durchsegeln, dann werden die Grünen wohl das Rennen einfach machen, weil die eine sehr hohe Attraktivität gerade ausstrahlen und auch aufgrund ihrer Nicht-Regierungsbeteiligung auch ja, unvoreingenommen sind für die Bevölkerung, jedenfalls in ihrer Außenwirkung. Und dieser Drang, auch mal was Neues zu probieren oder was Ultraprogressives, was ja auch irgendwo der Wunsch der Menschen gerade ist, weil es in dieser Pandemie und die gerade stattfindende Politik an Progressivität maximal mangeln lässt. Und das ist natürlich jetzt ein situativer Effekt, der mit der Pandemie auch verschwinden wird. Aber wir wissen halt nicht, ob die Pandemie aus den Köpfen raus ist im September oder ob wir da immer noch weit hinterherhinken und wir uns als Bevölkerung doch immer noch einen deutlich dynamischeren Politikstil und auch Staat wünschen. Und da wird viel von abhängen. Und da haben wir in der SPD natürlich auch das Problem, uns als Mitglied der Regierung sauber abzugrenzen von all diesen Themen und uns da in unserer Angebotsmöglichkeit auch so aufzubauen, dass man uns unabhängig von unserer Beteiligung an der Regierung wahrnimmt, als auch als eigenständige Partei, die was komplett anderes in einer neuen Regierung mit anderen Partnern hervorbringen könnte. Also da ist sehr viel, was von Eventualitäten abhängt. Deswegen ist es wirklich sehr schwer, jetzt eine Prognose zu treffen, wer am Ende am meisten profitieren wird.
SPD ist in einer Frage, wie sie das authentisch rüberbringen kann. Weil einerseits ist man in einer Koalition, die nicht wirklich gewollt ist. Andererseits kann man nicht einfach die Koalition und die Regierung sprengen mitten in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das kann ich auch verstehen. Da bin ich der SPD sehr dankbar, dass sie in der Regierung ist, weil es sehr schlimmer aussieht, wenn sie es nicht wäre. Und dann muss man einerseits Wahlkampf machen und auch sich von der CDU abgrenzen, andererseits aber auch die Regierung mithalten. Und für viele wirkt das dann auch teilweise unglaubwürdig, wenn man das falsch macht. Ich glaube, das resoniert dann auch bei einigen, was man auch auf Twitter sieht, wenn dann Diskussionen kommen, wie die SPD kommt ins Kanzleramt oder sie geht in die Opposition, weil man wirklich ein Abgrenzungsbedürfnis hat, weil das Gefühl ist, alles, was wir in der Regierung machen, damit profiliert sich die CDU und alles, was in der Regierung vergeigt wird, das kommt auch uns zu Ungute. Und dass eine Angst ist, dass wenn man es wieder nicht schafft, den ersten Platz zu erringen, dass man wieder in eine Junior-Partner-Situation kommt oder noch schlimmer, wenn die Trends tatsächlich weiter so gehen sollten, dass die SPD unter die
FDP fällt und es dann eine grün-gelb-rote Ampel gibt, das ist dann doch eine Situation, wo dann auch, denke ich, dass sehr viel Widerstand sein wird, weil man das Gefühl hat, man kann sich nicht verwirklichen und das dann in so einem Teufelskreis endet. Ich glaube, das ist gerade auch eine sehr schwierige Situation.
Ich kenne auch, um es ganz kurz einzubringen, ich kenne auch sehr viele Genossinnen und Genossen, die sich doch sehr stark sträuben mit der Vorstellung, in eine Regierung zu gehen, wo man Juniorpartner der Grünen ist. Mal unabhängig davon, ob dann da noch die Linke oder die FDP dranhängt. Und man hat ja auch in der Kommunikation seitens der, also ne, klar hat man logischerweise, wie Maren gerade auch schon gesagt hat, Wahlkampf immer gesagt, man will gewinnen. Das muss man auch an so einer Stelle sozusagen sagen. Aber konkret gefragt danach, ob man es denn auch als Juniorpartner der Grünen, ganz konkret als Juniorpartner der Grünen machen würde, hat man sich ja bisher auch gesträubt.
Ich glaube, das ist halt auch eine Frage vom Ehrgefühl und vom Selbstverständnis, weil die SPD hat halt immer noch das Verständnis von sich selbst als Volkspartei, auch wenn, also das ist ja nicht gegessen, es ist relativ volatil, das Parteiensystem jetzt gerade. Aber es besteht halt tatsächlich die Chance, dass es eine Mitte-Links-Partei geben könnte, die stärker ist als die SPD und zwar die Grünen. Und das ist im Selbstbild von vielen SPDlern, denke ich, nicht angekommen, dass das sein könnte und dass auch irgendwo eine Identitätskrise auslöst. Die SPD, die Partei, die in der Arbeiterbewegung sich gegründet hat, den großen Zulauf bekommen hat, nachdem die Sozialistengesetze der Bismarck aufgehoben wurden oder sowas und dann in der Weimarer Republik dann auch die staatstragende Kraft und
die immer so ein bisschen auch das Gefühl, dass man die Partei der kleinen Leute ist, ne? Ja.
Ja, aber auch gerade die Partei, die mit der Geschichte des vereinten Deutschlands einfach die größte Kontinuität hat. Die SPD war immer da. Es gab unterschiedliche liberale Parteien, es gab unterschiedliche konservative Parteien, es gab unterschiedliche rechtsradikale Parteien und uns Grüne gibt es seit den 80ern. Und das ist halt krass, dann einfach plötzlich irgendwie deklassiert zu sein und nicht mehr die große Partei von links zu sein. Für manche ist das halt nicht da. Und das führt dann doch auch zu Reibereien zwischen Grünen und SPDlern, obwohl wir eigentlich das gleiche Ziel haben. Aber was mich halt stört, ist, dass momentan noch gerade, und das ist auch die Schuld Kretschmanns, dass er der SPD halt auch einen Korb gegeben hat, damit diese Unsicherheit auch verstärkt hat, dass das Feuer dann eher von SPDlern auf Grüne und von Grüne auf SPDler, während wir eigentlich einer CDU gegenüberstehen, die einen krassen Rechtsruck durchgeht. Die CDU, die war, wir haben noch die Merkel-CDU irgendwie im Kopf und auch gerade die im Kontrast zu der CSU von 2018 und der AfD halt gemäßigter wirkte, aber jetzt geht Merkel weg und jetzt kommt da Maaßen, kommt Merz und da sieht man diese Mitte-Merkel-Fassade, die bröckelt dann auch einfach und ich finde das, also ich verstehe diese Eitelkeit von dem alten Gefühl, ja wir die Genossen, wir die SPD, wir sind die linke Partei, aber wir stehen einem Rechtsruck gegenüber, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen, das wird gruselig.
Also ja, das ist halt das alte Gefühl, Schröder war Koch und Fischer war Kellner zur damaligen rot-grünen Koalition vor Merkel und dieses Gefühl ist halt bei der SPD auch noch vorhanden und ja, bisher sind wir ja auch Bisher sind es ja nur Umfragewerte, dass wir in Umfragen vor der SPD sind. Wir Grünen, wir waren bei Wahlen häufig schlechter als in Umfragen. Es kann durchaus passieren, dass die SPD vor den Grünen landet. Es kann auch sein, dass die Umfragen sich jetzt bestätigen und wir Grünen vor der SPD landet. Und spätestens, wenn es dann wirklich das erste Mal im Wahlergebnis soweit sein sollte, dass wir Grünen vor der SPD landen, müssen die Leute dann eben auch das Wahlergebnis anerkennen. Und wenn es einen Regierungsauftrag für Grün-Rot gibt, dann sollten auch die Leute, die sich sträuben, als Juniorpartner unter den Grünen regieren, sollten dann trotzdem das Ergebnis, wenn es denn so kommt, dann auch anerkennen. Und es, wenn die WählerInnen gesprochen haben, dann ist das ist ja dann sozusagen das, was das Votum des Souveräns, und dem muss ich dann halt auch eine einst so stolze Volkspartei beugen. Und in Baden-Württemberg ist jetzt auch so, dass ich von vielen gehört habe, ja, in Baden-Württemberg haben wir jetzt halt mal die Grünen gewählt, aber im Bund werden wir was anderes wählen. Also viele Leute unterscheiden das dann durchaus, dass man dann eben die eher Leute Richtung CDU, die dann halt in Baden-Württemberg gerade wegen Kretschmann umgewählt haben, und aber jetzt bei der Bundestagswahl vielleicht dann, also was genau die anderen Leute dann wählen, das weiß ich nicht, ob sie dann doch wieder CDU wählen oder ob sie zur FDP gehen. Die wir halt in, also es gibt WählerInnen, die wir halt nur in Baden-Württemberg für Grün gewinnen konnten und nicht für Bund. Also da unterscheiden viele Leute doch auch deutlich. Sieht mir auch bei den Umfragewerten, dass wir in, selbst bei Bundestagswahlumfragen in Baden-Württemberg weit
schlechter abschneiden, ja.
Weit weg von den 30% sind, ja, genau. Und
ich finde es halt nur seltsam, oder ich finde es halt ein bisschen komisch, dass es auf der einen Seite diese Argumentation der staatspolitischen Verantwortung, die ja Anfang 2018 aus irgendwie entdeckt wurde, und dass man jetzt aber nun doch mit der CDU koalieren muss seitens der SPD und sich dann aber sträubt, unter den Grünen zu koalieren. Also wenn das passieren würde, wäre das, glaube ich, das wäre, glaube ich, irgendwie überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Also ich würde das dann beim besten Willen nicht mehr verstehen können. Also verstehen vielleicht auf der Vernunft, also auf einer, ne, so Verständnisebene schon, aber nicht, also politisch wäre das ein absoluter Suizid. Habe ich auf Twitter irgendwie gelesen. Also wenn die SPD sich einer Beteiligung an einer grün-roten Regierung verweigert, das wäre politischer Suizid. Daniel.
Ja, ich wollte noch etwas von vorhin aufgreifen, Marois. Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, Kretschmann hat der SPD den Korb gegeben. Ich frage mich dann halt, ob man das überhaupt so sagen kann, ob es nicht eher so war, dass Kretschmann nicht der SPD, sondern eher der FDP den Korb gegeben hat, weil wäre eine grün-rote Mehrheit da gewesen, wäre es ja höchstwahrscheinlich zu einer Regierung gekommen. Ich meine, außer natürlich, die Mehrheit wäre ziemlich knapp gewesen, weil ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass Kretschmann gesagt hat, als kurzzeitig es danach ausgesehen hat, als würde es eine ganz knappe Mehrheit geben. Er will nicht mit ein, zwei Sitzen Mehrheit regieren.
Diese Aussage, die du gelesen hast, das war die Aussage von Andreas Stoch, also vom SPD-Spitzenkandidat, der eben diese Aussage in der Wahlnacht im Fernsehstudio gehört haben will von Kretschmann. Also es kann durchaus was dran sein, dass Kretschmann mit einer Stimme Mehrheit nicht regieren wollte, aber er hätte, also meiner Meinung nach, hätte er es dann versuchen müssen, und ich glaube, wenn es wirklich die SPD, also wenn es wirklich grün-rot gereicht hätte, es kann durchaus sein, Kretschmann traue ich es durchaus zu, dass er dann trotzdem eine Koalition mit der CDU befürwortet hätte. Aber ich glaube nicht, dass, also er hätte es dann viel, noch viel schwieriger gehabt, als es ohnehin gehabt hat, sich mit, es war ja nicht mal die grüne Basis, es war ja der grüne Landesvorstand, also es war ja schon eher die gehobene Basis und nicht die Basis. Er hätte es dann noch viel schwieriger gehabt, sich da durchzusetzen, weil ich glaube, dann hätte wirklich der Landesvorstand dann rebelliert und hätte gesagt, hör mal zu, wir haben keine störende FDP, die beim Klimaschutz auch bremst, die nur einen Verbrenner befürwortet. Also es war ja schon schwierig genug mit FDP dabei. Und Kretschmann hätte dann vielleicht, wie gesagt, hätte dann die CDU befürwortet, aber dann wäre wahrscheinlich der grüne Landesvorstand noch mehr aufs Dach gestiegen.
Ich meine, es gab jetzt schon einen gigantischen Widerstand gegen die Entscheidung. Und ich glaube, gegen Grün-Rot wäre die noch stärker gewesen. Aber was ich vorhin meinte, war eher auf diesen Streit halt bezogen, dass dieser Geschwisterstreit praktisch von grün-roter Harmonie zu grün-rotem Infighting durch Kretschmer halt befördert wurde, weil und ich glaube, das Framing, was ja von den grünen MandatsträgerInnen vor allem dann auch gepusht wurde, war ja, die FDP in Baden-Württemberg ist halt sehr schwierig und Rülke als Person ist sehr schwierig und wir haben jetzt auch im Sondierungspapier dann gesehen, dass die sehr viele auch Zugeständnisse gemacht haben wohl, die CDU. Wäre natürlich interessant gewesen, ein Gegensondierungspapier zu sehen. Aber ich denke auch, dass es eher eine Absage an die FDP war und weniger eine Absage an die SPD. Und ich glaube, dass im Endeffekt die Signalwirkung von Baden-Württemberg eher die ist, dass eine Ampel nicht ein Automatismus ist, dass das auch eine schwierige Koalition ist. Und man redet immer darüber, wie schwierig die grün-rot-rote Koalition ist und dass es da rote Linien gibt mit der Außenpolitik von der Linkspartei. Aber wenn wir uns die Wirtschafts- und Steuerpolitik und auch die Umweltpolitik mit der FDP anschauen und auch einfach nur Ansätze, so wir wollen viel mehr Ordnungspolitik machen, die FDP möchte die Wirtschaft eher liberalisieren, wir wollen sehr viel Geld ausgeben, die FDP will den Staatshaushalt nicht so sehr belasten. Da sind deutliche Gegensätze und ich glaube, dass im Endeffekt die Nachricht ist, ja, wir wollen eigentlich alle die CDU raus aus den Regierungen, aber die Koalitionsmöglichkeiten, die CDU zu ersetzen, sind allesamt schwierig und die sind allesamt nicht die stabilsten. Und da müssen wir auch realistisch sein bei allem, nie wieder CDU-Hype, Rezo-Video oder was auch noch kommt.
Ganz kurz, darf ich an Lukas wohlgemerkt mit der Anmerkung, dass er ja nicht Mitglied der FDP, sondern nur der jungen Liberalen ist, aber er hat, glaube ich, trotzdem von uns allen die meisten Connections in die FDP oder in dieses Milieu. Ist die Stimmung nach der Absage von Kretschmann an die Ampel in Baden-Württemberg eher so gewesen, da zeigt sich jetzt mal, dass das nicht funktioniert mit Grünen und SPD. Wir sollten jetzt wieder näher an die CDU ransteuern. Oder war die Stimmung eher, okay, wir müssen nochmal überdenken, ob wir uns nicht sozusagen schmackhafter machen müssen? in Klimaschutzfragen oder so weiter?
Das ist schwer zusammenzufassen. Es war erstmal ein bisschen Schadenfreude, das sozusagen wahre Gesicht der Grünen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass die Stimmung sich schwer geändert hat im Sinne von, wir müssen jetzt mehr Richtung CDU oder so. Das finde ich auch schwachsinnig. Aber wir sind da, oder ja, die Liberalen an sich sind da sehr konsequent, was das angeht. Das heißt, wir ändern uns jetzt nicht, weil irgendwie eine Koalition nicht geklappt hat. Das haben wir ja auch nach, oder hat die FDP ja auch nach dem Jamaika-Flop nicht gemacht. Sondern wir ziehen einfach das durch, was wir für richtig halten. Und wenn wir in, oder wenn die FDP in einer Koalition was Gutes umsetzen kann und auch guten Koalitionsvertrag aufsetzt, macht die das natürlich auch. Aber wir werden uns jetzt nicht sozusagen anpassen. Die FDP Baden-Württemberg ist eh ein bisschen seltsam. Also viele richtige Sachen, viele seltsame Sachen. Was mich am meisten stört tatsächlich, was wir eben auch hatten, ist diese Verbrennungsmotor-Ideologie bei denen, weil sie auf der einen Seite irgendwie Technologieoffenheit und dass der Markt das entscheiden soll, ja, predigt, aber dann halt irgendwie meint, sie müsste in Verbrennungsmotor oder in Wasserstoff mehr investieren oder so. Was für mich halt so ein mit diesem neudeutschen Begriff so ein Boomer-Technologie ist. So irgendwelche alten Leute, die meinen, ja, das kommt irgendwann. Und der Markt...
Ich spüre das.
Ja, genau so. Und der Markt schaltet sich halt komplett dagegen. Aber die FDP war in Württemberg trotzdem. Der Verbrennungsmotor hat eine Zukunft und auch Wasserstoff wird irgendwann in PKWs kommen, was halt überhaupt nicht stimmt. Und die ganzen Autohersteller in Baden-Württemberg sind dem sich ja auch bewusst. Also das verstehe ich wirklich nicht. Und ja, also die Stimmung war eher ein bisschen Schadenfreude, so von wegen, ja, da machen die Grünen ja doch einfach mit den Konservativen weiter, war ja irgendwie schon klar. Und da wird es jetzt definitiv, hoffe ich, auch keine Änderung geben. Also wir machen das so weiter, wie wir das machen. Und wir lassen es dann ganz auf die Koalitionsgespräche ankommen, wenn wir dazu eingeladen werden.
Aber keine Ambitionen, so wie, ich weiß gar nicht, wer hätte das beschrieben gehabt? Oder herbeigeschrien, du hattest das gemeint, ne? So, wenn das so weitergeht, kann die FDP ja auch einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Das war aber eher scherzhaft gemeint, glaube ich.
Ja, das ist unrealistisch. Also, ich halte es für genauso unrealistisch, dass wir an der SPD vorbeiziehen. Also, das wird auch wahrscheinlich nie passieren in diesem Land.
Okay, lass. Ja, okay. Ich möchte, du hattest ja gesagt, dass du auch gleich weg musst. Gib uns nochmal deine Prognose mit, wer du glaubst, dass wer Grünen Kanzlerkandidatin wird. Wir wissen ja jetzt, wann wir das alle erfahren, nämlich am Montag in, oder ist es der Montag? Ich meine, es ist der Montag, ne? Am Montag in 2 Wochen, am 19. April. Letztes Mal hat Morin schon gespoilert, es wird Annalena Baerbock. Welche Gedanken hast du dir dazu so gemacht oder wen hältst du vielleicht auch einfach persönlich für besser?
Persönlich für besser halte ich von den 2 wahrscheinlichsten keinen. Da bin ich sehr gespalten, muss ich sagen. Ich glaube einfach, dass ein Herr Habeck sehr bei der breiten Masse eher ankommt und eine Baerbock eher abschreckend wirkt. Ich glaube tatsächlich, dass sie sich im Endeffekt für Baerbock entscheiden werden, einfach nur, weil sie, ich will jetzt nicht sagen, mehr Politikerqualitäten hat, aber irgendwie will ich das schon sagen. Es ist schwer, der Frau das einzugestehen. Also habe jetzt nichts persönlich gegen sie, aber ist jetzt auch nicht mein Fall, was Politiker angeht. Ich glaube tatsächlich, dass sie es macht. Am liebsten wäre mir natürlich der Herr Özdemir, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Also ich glaube schon, ich würde, wenn ich Wahrscheinlichkeiten setzen müsste, würde ich sagen, es wird zu 80% Baerbock und zu 20% Habeck. Also mich würde es schon sehr stark wundern, wenn die Baerbock das nicht macht.
Okay. Ich möchte eine Frage an die beiden Grünen stellen hier, die mich so ein bisschen beschäftigt. Nämlich, was wäre der inhaltliche Unterschied zwischen einer Kanzlerin Annalena Baerbock und einem Kanzler Robert Habeck? Also was wäre, woran würde man auch quasi an dem, was der Kanzler, die Kanzlerin politisch macht und denkt und fordert, woran würde das merken? nicht nur nach dem Motto, die eine hat Regierungserfahrung, die andere nicht und so, sondern so, was wäre der inhaltliche Unterschied?
Ich glaube, der Unterschied ist eher in der Art, Politik zu machen und weniger im Inhalt.
Okay, also keiner.
Ich glaube, also Baerbock ist so die, die sich irgendwie in die Details reinfräst. Und Habeck ist der
Mann für
Leute der Leute zusammenbringt. Und der dann, war in Schleswig-Holstein, war Habeck der Dude, der da im Umweltministerium war, dann hatte er eine Scheune voller aufgebrachter Bauern, die irgendwelche Umweltauflagen nicht gut fanden. Dann hat er mit denen eine Stunde geredet und dann fanden sie das toll. Dann hat er dort auch zwischen Umweltverbänden und Fischern einen Frieden ausgehandelt, wo es um irgendwelche Überfischung ging, von Muscheln oder sowas. Ja, das ist so kommunalpolitikmäßig. Das sind so super detaillierte Dinger, wo du dir denkst, was zur Hölle, Muschelquotas oder sowas. Aber das war da in Schleswig-Holstein wohl so ein großer Konflikt. Und er ist halt der die Leute zusammenbringt. Und ich glaube, so wäre halt der Unterschied. Baerbock wäre dann die Macherin, die dann sagt, okay, unser Ziel ist 1,5 Grad, Deutschland muss das machen, um dieses 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Und wie gucken wir das? Und Habeck wäre der sagt, ja okay, 1,5 Grad Ziel, da gibt es die und die Verbände, die holen wir jetzt zusammen und dann gucken wir, was für einen Kompromiss wir aushandeln können. Also das ist mein Eindruck.
Okay. Wobei ich mir, wenn ich das so gehört habe, eher vorstellen könnte, dass es dann bei Annalena Baerbock weitergehen könnte als bei Robert Habeck. Also dass es ein bisschen radikaler oder direkter und nicht so eingeflauscht ist, sondern eher so nach dem Motto, wir müssen es jetzt so machen.
Annalena ist ja auch schon im Bundestag für die Klimaschutzpolitik mit zuständig. Und das ist halt dann... Also ich denke, deshalb ist halt Klimaschutz dann auch Annalenas Thema mehr als bei Robert. Natürlich ist der Klimaschutz in der grünen DNA drin und alle grünen PolitikerInnen wollen den Klimaschutz voranbringen und wollen das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Aber eben, da Annalena das ja auch schon im Bundestag damit da so in den Ausschüssen war und eben da im Bundestag...
Da auch schon Erfahrung hat und da auch schon gearbeitet hat, so im Prinzip.
Genau.
Daniel, ganz kurz, weil du auch gesagt hast, dass es so weit gehen muss, so wie das alle gerade hier ankündigen, hier so nebenbei. Was ist dein Eindruck? Wie wird das bewertet? Ich meine, in Österreich kennt man ja jetzt schon seit einigen Jahren die Situation eines grünen Bundespräsidenten, was ja noch ein bisschen was anderes ist. Aber ist das was auch quasi aus Österreich bewertet wird? Oder wenn du in Österreich auf die Straße gehst, sagen die Leute, wer ist das denn? Annalena Baerbock, Robert Habeck, nie gehört.
Ja, ich glaube eher, dass es wirklich so verlaufen würde. Also ich glaube, die Frage ist in Österreich kaum beobachtet bisher. Ich glaube, es wurde auch noch nicht so wirklich realisiert, dass es tatsächlich sein könnte, dass der nächste Kanzler oder die Kanzlerin von den Grünen stammt. Also ich glaube, nicht mal das ist so wirklich angekommen bisher. Okay. Aber wenn du mich nach meiner persönlichen Ansicht fragst, dann würde ich sagen, es wird Baerbock, weil ich finde, sie wirkt authentischer und vor allem, glaube ich, spricht sie meiner Meinung nach häufiger die Dinge einfach konkreter an. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die mitunter sehr gut ankommen würde.
Zumal wir jetzt ja ganz viel erlebt haben, dass Dinge nicht konkret angesprochen wurden. Und ich glaube, viele Leute auch so ein bisschen den Hut aufhaben, wenn es darum geht, Dinge zu beschönigen, herauszuzögern. Und Corona lässt mal wieder grüßen. Aber ich habe das jetzt, Achim Morin, korrigiert mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber richtig verstanden. Man könnte schon so ein bisschen die Aussage machen, wenn Annalena Kanzlerin wird, würde das mit dem Klima so ein bisschen strikter quasi abgearbeitet werden, als wenn der Robert Habeck Kanzler wäre, oder?
Es ist sowieso eine Sache, die es muss ja sowieso im Koalitionsvertrag.
Das sowieso, klar. Ja, aber ich hatte ja darauf hingewiesen, es ist ein Unterschied gerade im Stil des Kanzlers oder der PolitikerInnen erstmal. Wir gehen jetzt aber davon aus, dass die beide den gleichen Koalitionsvertrag aushandeln. Gehe ja davon aus, dass sie auch beide dabei sind, egal wer Kanzlerkandidat ist.
Also dann kann ich mir schon vorstellen, dass bei Annalena Klimaschutz dann näher am Kanzleramt, also wirklich exekutiv installiert wird, als unter
Robert Habeck. Okay. Ja. Okay. Ja. Manon, schließt du dich der hier allgemein vorherrschenden Prognose an, dass Annalena die bessere Kandidatin ist? Und kannst du mir erklären vielleicht, warum Robert Habeck so völlig in der, also hier ist das ja jetzt gerade noch sehr, sagen wir, sehr objektiv und sehr konstruktiv auch gewertet und gewichtet worden, aber wenn man sich die Tage mal so bei Twitter umschaute, insbesondere in den grünen Bubbles, dann kam es einem so vor, als ob es immer schon klar war, dass es eigentlich nur Annalena Baerbock werden kann und dass Robert Habeck noch nie irgendeine Rolle gespielt hat. Es war ein bisschen verkehrte Welt zu dem vor 2-3 Jahren, als die beiden Parteivorsitzende geworden sind. Kannst du das, also wie kam dieser Wechsel und schließt du dich dieser Stimmung an oder wie siehst du das?
Also ich würde schon erwarten, dass es Frau Baerbock wird, allein aus dem einfachen Grund, dass man sonst zu viele weise Männer tatsächlich da zur Auswahl hätte, dass man allein schon aufgrund dieser Abgrenzung und Unterstreichung eines grundlegenden gesellschaftlichen Problems, das wir haben, sich da für eine Frau entscheiden wird. Das ist einfach auch irgendwo dessen, was eigentlich auch die SPD vertritt, dem geschuldet, dass hier auch irgendwo die Parität weiter vorangetrieben werden muss. Wobei die beiden Personen, das muss man einfach sagen, auch ihre eigenen Qualitäten haben, was hier auch gerade sehr schön beschrieben wurde, während Annalena Baerbock eher so eine Art, ja, Buster-Politik machen würde, was das Thema Klima angeht. Also als Kanzlerin hätte sie natürlich da die Möglichkeit zu priorisieren, was im Kabinett besprochen und auch forciert wird. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die gesellschaftliche Kluft ansehen, die sich aktuell entwickelt, da wäre natürlich so ein vermittelnder Typ wie Robert Habeck auch nicht die verkehrteste Wahl. Das muss jetzt abgewogen werden. Auf der anderen Seite, das Klima brennt, das muss man einfach so sagen. Das ist ein Thema, das muss jetzt forciert vorangetrieben werden. Auf der anderen Seite können wir noch nicht absehen, wie groß die gesellschaftliche Kluft am Ende der Pandemie sein wird, was sich halt tatsächlich erst mit einer ziemlichen Latenz nach der Bundestagswahl zeigen wird. Von der Warte ist es ohnehin schwierig, jetzt eine Richtungsentscheidung zu treffen, was man da später als möglichen Kanzler, Kanzlerin haben möchte. Das ist also, irgendwo sollte man da schon versuchen, jetzt ein bisschen weiter noch in die Zukunft zu gucken. Es ist richtig, in der DNA liegt es beiden, den Umweltschutz massiv voranzutreiben. Es ist aber auch der SPD ins Programm deutlich reingeschrieben, dass wir da vorankommen müssen, dass wir Dinge ändern müssen. Und egal, wer es wird, falls es zu einer grünen Kanzlerschaft kommen sollte, es ist ja die SPD, die am Ende auch dabei darauf achten wird, dass das auch sozialverträglich passieren wird und da eine gewisse korrigierende Hand anlegen wird im Kabinett, wenn es dann vielleicht doch ein bisschen zu forsch und ein bisschen zu rücksichtslos bei Klimaentscheidungen vorangehen sollte. Wenn es sogar noch dazu kommen sollte, dass die Linke mit ins Boot kommt, dann sowieso. Dann kann man da schon einen ökologischen Gesellschaftsvertrag erwarten, der sich da vielleicht draus abbildet. Es muss halt aber auch wirklich gut vermittelt sein. Wir haben jetzt wirklich genau diese Problematik, einen Rechtsruck, gerade auch in der CDU, was irgendwo auch eine logische Konsequenz ist, was in der CDU da gerade passiert, weil die AfD schwächelt. Man will die Wählerschaft im rechten Spektrum unbedingt wieder einfangen, weil das auch irgendwo die alte konservative CDU-Klientel zu einem gewissen Teil ist. Und dieses Heraufbeschwören des rot-rot-grünen Untergangs Deutschlands, da will man sich jetzt auch gegen positionieren. Und diese Mittepartei, die Angela Merkel da personifiziert hat, die ist gegen rot-rot-grün nicht in den Augen vieler CDUler. Das merke ich auch hier bei uns in der Region, wo wir hier doch im Raum Celle eine sehr knallharte, sehr erzkonservative CDU haben, die sehr weit rechts ausgelegt ist im Vergleich zu zum Beispiel der schleswig-holsteinischen CDU. Dass man da jetzt die rechte Randprofilierung und Abgrenzung jetzt auch forciert sehen will, weil man dann wirklich in so eine Art Flügelkampf kommt, auf der einen Seite Rot-Rot-Grün und gegenüber die CDU, die am besten, siehe Hans-Jürgen Maaßen, noch die AfD-Wähler alle mit bei sich vereinverleiben will, zusammen mit einer umweltkonservativen FDP auf ihrer Seite. Also der ganz, ja schon fast dieser klassische Grabenkampf, der zwischendurch ja eigentlich gefühlt überwunden galt, ist mit einem Rücksturz der CDU in alte Formate jetzt doch wieder klar hervorgetreten. Und das wird jetzt die Frage sein, wie die sich da auch die CDU weiterentwickelt, wie weit dann auf der linken Seite dann das Programm wird zünden können. Also das wird jetzt in diesem Selbstzerfleischungs- und Selbsterfindungsprozess der CDU ganz spannend, wie schnell die sich da innerlich austarieren können, wohin es gehen soll. Und das wird, soweit ich die CDU einschätzen kann, dann doch schneller gehen, als viele erwarten. Und ich vermute auch, dass die CDU jetzt ganz weit nach rechts driften wird und sich in ihr 90er-Jahre-Profil zurückziehen wird, weil sie damit glaubt, die besseren Chancen zu haben. Und wenn das tatsächlich zu einer Mehrheit... Ja?
Schön. Ich wollte nur ganz kurz den Gedanken... Erst recht, also wenn sie es vielleicht jetzt noch nicht... einfach weil sie jetzt noch zu gespalten sind, noch nicht vor der Wahl, aber wenn dann eine Wahl verloren wird und man eine Ampel oder eine rot-rot-grüne Regierung und man selbst, also als CDU in der Opposition, erst recht dann wird es auf jeden Fall, spätestens dann wird das eintreten, was du beschrieben hast, dieses Rückziehen auf erstkonservative Positionen, die, mit denen man glaubt, gegen diese neue Regierung, die es dann irgendwie geben wird, noch ankommen zu können oder wieder ankommen zu können.
Genau, ein wichtiger Meilenstein dazu ist halt jetzt auch die Wahl in Sachsen-Anhalt und wie da die Mehrheitsverhältnisse sind und wie sich da die CDU dann positioniert, weil das ist halt auch so ein Bundesland, wo die AfD sehr stark ist und da kann es durchaus sein, dass dann die Brandmauer, die bisher jetzt die Kenia-Koalition halt gerade noch so mühsam zusammengehalten hat, dass nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt...
War mehr schlecht als recht, ne?
Ja. Und wo es ja auch schon mit dem Rundfunkbeitragserhöhung, wo es ja dann auch schon sehr, sehr stark im Gebälk geknirscht hat. Also es kann nach der Wahl kann da durchaus sein, dass es dass dann da die CDU völlig abdriftet.
Hm. Aber wir hoffen das nicht erstmal. Also ich hoffe das erstmal nicht, insbesondere mit Rücksicht auf diese Sachsen-Anhaltinerinnen und Anhaltiner.
Wobei sich ja die Frage dabei stellt, eine rechtskonservative CDU, die wirklich sehr weit nach rechts driftet mit Hans-Georg Maaßen und Friedrich Merz, ist die im Vergleich zu dann einer dadurch vielleicht doch stark geschwächten, vielleicht sogar schon ja unter die 5% gedrückten AfD das kleinere Übel? Wird das Parteienkonstrukt die Leute soweit einfangen können, oder wird man da Blut lecken und merken, indem man das rechte, rückwärtsgewandte Bild vor allem des alten weißen Mannes ordentlich tritt und bedient mit gewissen rassistischen Motiven, ob man dann das Fiekel so richtig durchreitet und damit selbst quasi zu einer neuen AfD wird, das wird sich ja dann auch zeigen müssen. Mhm. Aber letztendlich werden sie sich nach dem Wind drehen und da, wo sie Prozente mit einfahren, das werden sie forcieren.
Mhm. Also ich glaube nicht, dass spannend, recht das so als Strategie taugt, die AfD einzudämmen für die CDU. Weil damit verliert man die ganzen Merkel-WählerInnen.
Naja, die verlieren sie ja jetzt schon. Spannend, dass wir am Ende, selbst in Folgen, in denen wir uns explizit vornehmen, insbesondere über die Grünen zu reden, am Ende doch immer wieder über die CDU reden. Vielleicht haben wir da so einen kleinen Komplex an der Stelle. So, der Podcast löst sich immer mehr auf. Und Lukas sagt schon mal als erster Tschüss aus der Ferne, denn er hat uns schon als erster verlassen. Daniel lässt auch seine lieben Grüße ausrichten und Morin wünscht uns auch noch einen schönen Abend alle miteinander. Und ich würde sagen, ich schließe mich da jetzt an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Achim, hat es dir auch Spaß gemacht? Du bist ja heute hier.
Mir hat es auch Spaß gemacht, ja.
Neuerdings, so, gut, dann haben wir das geklärt. Wie gesagt, wir gucken mal, dass wir Sonntag auch noch eine Folge aufnehmen und freuen uns dann natürlich auf die Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur der Grünen, die mögliche Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur der Union, das könnte ja in dem Zeitraum auch noch irgendwann passieren, und auf vielleicht irgendwann in den nächsten Tagen ja auch mal eine Corona-Politik, die Tausende von Menschen auf Intensivstationen, Pflegerinnen und Pfleger, Eltern, Kinder, ganz generell die Bevölkerung in diesem Land ernst nimmt. Das wäre ja vielleicht, könnte ja passieren. Wunder gibt es immer wieder. Ich bin raus. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.